Die Eroberung von Kuba und Puerto Rico 1898. Dass die Zeitungen die Bevölkerung und den Kongress mit Kriegspropaganda aufgeheizt hatten, war ganz im Sinne des republikanischen US-Präsidenten William McKinley, der von 1897 bis 1901 im Weißen Haus wirkte. Gemäß US-Verfassung darf nur der Kongress den Krieg erklären. Am 11. April im Jahre 1898 ersuchte McKinley mit einer dramatischen Rede den Kongress um Erlaubnis, gegen Spanien Krieg zu führen. Am 19. April 1898 verabschiedeten der Senat und das Repräsentantenhaus gemeinsam eine Resolution, die Spanien zum Abzug aus Kuba aufforderte und Präsident McKinley ermächtigte, alle militärischen Mittel einzusetzen, die nötig seien, um Kubas Unabhängigkeit von Spanien zu sichern. Daraufhin erklärte Spanien am 24. April 1898 den USA den Krieg. Kriegstreiber William Hearst vom New York Journal fragte selbstgefällig: »Wie gefällt euch der Krieg des Journal?« Präsident McKinley wollte Kuba auf keinen Fall den kubanischen Rebellen überlassen, die für ihre Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Spanien kämpften. Vielmehr trachtete er danach, die Vorherrschaft von Spanien in Kuba und auch auf der Karibikinsel Puerto Rico durch die Vorherrschaft der USA zu ersetzen. Die sogenannten unveräußerlichen Rechte, welche in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 dargelegt worden waren, darunter das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit, galten für den Freiheitskampf der Inselbewohner nicht. Es war der erste Krieg, den die USA außerhalb von Nordamerika führten. Präsident McKinley erklärte, es sei, Zitat, von Vorteil für das amerikanische Militär, wenn die Armee und die Marine sich in einem realen Einsatz bewähren können. Zitat Ende. US-Kriegsschiffe blockierten ab dem 22. April 1898 sämtliche kubanischen Häfen und schnitten so die Spanier von ihren Versorgungsrouten ab. Im Juni 1898 landeten US-Truppen auf Kuba und kämpften gegen die Spanier. In der Seeschlacht von Santiago de Cuba am 3. Juli 1898 verloren die Spanier ihre gesamte Atlantikflotte. Ohne Nachschub waren die Spanier auf dem kubanischen Festland verloren und wurden von der US-Armee geschlagen. Am 25. Juli 1898 landeten US-Soldaten auch auf der zuvor von Spanien kontrollierten Insel Puerto Rico. Den USA gelang ein schneller Sieg. Nach nur 3 Monaten und 550 Toten auf amerikanischer Seite war der spanisch-amerikanische Krieg vorüber. Am 10. Dezember 1898 unterzeichneten Spanien und die USA in Paris einen Friedensvertrag, gemäß dem Kuba und auch Puerto Rico formal von Spanien unabhängig wurden und unter den Einflussbereich der USA fielen. Die alte Kolonialmacht Spanien war gedemütigt und die Stimmung in Madrid niedergeschlagen. Doch in Washington herrschte große Freude. US-Außenminister John Hay sprach von einem, Zitat, glänzenden kleinen Krieg. In Kuba gelang es den Rebellen nicht, nach der Befreiung von der spanischen Kolonialmacht die kubanische Wirtschaft und Politik selbst in die Hand zu nehmen. In Kooperation mit einer kleinen kubanischen Oberschicht kontrollierten US-Investoren nach dem Abzug der Spanier auf Kuba die Zuckerplantagen, die Bergwerke, das Telefonnetz und die Energieproduktion. Der US-Konzern United Fruit Company sicherte sich 800.000 Hektar Land für den Zuckerrohranbau. Am 2. März 1901 verabschiedete der US-Kongress das sogenannte Platt Amendment, wodurch Kuba ein, Zitat, Protektorat, Zitat Ende, der USA wurde. Die USA wollten nicht von einer Kolonie sprechen, obwohl genau dies der Fall war. Die Kubaner wurden gezwungen, den USA im Südosten der Insel ein Stück Land zu überlassen, wo die US-Kriegsmarine die berüchtigte Guantanamo Bay Naval Base errichtete, die bis heute gegen den Willen der kubanischen Regierung besteht. Die Insel Puerto Rico wurde durch den Jones-Shafroth Act 1917 zum Territorium der Vereinigten Staaten erklärt und ist dies bis heute geblieben. Erneut wollten die USA nicht von einer Kolonie sprechen. Alle Puerto Ricaner erhielten die Staatsbürgerschaft der USA. Als Landeswährung wurde der Dollar eingeführt. Doch Puerto Rico ist nicht wie Alaska oder Hawaii ein US-Bundesstaat. Puerto Ricaner haben daher bei den US-Präsidentschaftswahlen kein Stimmrecht. Im Repräsentantenhaus des Kongresses in Washington ist Puerto Rico mit nur einem Delegierten vertreten, aber dieser hat kein Stimmrecht. Die meisten Menschen in diesem Land, auch Gebildete, wissen wenig bis nichts über unsere überseeischen Besitztümer, so ein Bericht aus dem Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich wissen die meisten gar nicht, dass wir solche Besitztümer im Ausland haben. Sie glauben, dass nur Ausländer wie die Briten ein Imperium haben. Amerikaner sind daher manchmal überrascht zu hören, dass wir auch ein Imperium haben. Nach den Engländern hatten die USA mit Spanien schon die zweite europäische Großmacht geschlagen. Doch nicht alle US-Amerikaner waren über diese Entwicklung erfreut. Spanien war die erste und für eine lange Zeit die größte imperiale Macht der modernen Geschichte, erklärte der Soziologe William Sumner, der an der Universität Yale lehrte, nach dem kurzen Spanisch-Amerikanischen Krieg. Die USA hätten sich immer gegen imperiale Vorherrschaft gewehrt und für Freiheit und Selbstbestimmung eingesetzt. Doch das Jahr 1898 sei, Zitat, ein großer Wendepunkt, Zitat Ende, in der Geschichte der Vereinigten Staaten, erkannte Sumner richtig, weil nun offensichtlich werde, dass auch die USA auf Expansion und Imperialismus setze und fremde Inseln überfalle, die ganz klar nicht zum Territorium der USA gehören. Der Soziologe Sumner mahnte, dass mit der Eroberung von Kuba die USA die schlechten Eigenschaften der spanischen Imperialisten übernommen hatten. Wir haben die Spanier zwar im militärischen Konflikt geschlagen, riskieren aber, von ihnen im Bereich der Ideen und Vorgehensweisen erobert zu werden, mahnte Sumner. Wer die Kolonialgeschichte von England, Spanien und Frankreich studiere, erkenne, dass diese Länder, Zitat, auf der ganzen Welt verhasst, Zitat Ende, seien. Die Vereinigten Staaten würden nun den gleichen Fehler begehen, indem sie andere Länder besetzen und dort den Menschen sagen, wie sie zu leben haben. Wir gehen davon aus, dass das, was wir mögen und tun, und das, was wir für gut halten, auch für die Kubaner und die Filipinos ein Segen ist. Aber das stimmt ganz offensichtlich nicht. Sie hassen unsere Art. Sie lehnen unsere Ideen ab. Sie ziehen ihre eigene Art vor. Und wenn wir bei ihnen als Herrscher auftreten, dann wird dies zu sozialen Spannungen führen. Es sei eine Schande, dass die USA die in der Unabhängigkeitserklärung dargelegten Prinzipien von Gleichheit und Freiheit über Bord geworfen haben, die sie einst in ihrem Kampf gegen das britische Imperium geleitet hatten. Erst im Jahre 1911, lange nachdem der Krieg der USA gegen Spanien und Kuba und Puerto Rico beendet war, wurde die USS Maine gehoben und genau untersucht. Der angesehene amerikanische Industrielle Edward Atkinson kam zu dem Schluss, dass die Maine tatsächlich, wie die Spanier vermutet hatten, von innen heraus durch ein Zusammenwirken von Gas und Elektrizität zerstört worden war. Spanien hatte also rein gar nichts mit dem Untergang der USS Maine zu tun. Wie schon der Zwischenfall am Rio Grande, der 1846 den Krieg mit Mexiko ausgelöst hatte, begann auch der Krieg gegen Spanien 1898 mit einer Kriegslüge. Im Jahre 1976 bestätigte eine offizielle Untersuchung der US Navy, durchgeführt von US-Admiral Hyman Rickover, dass die Explosionslöcher nach außen weisen und sich die Explosion daher im Innern der USS Maine ereignet hatte. Ungeklärt blieb nur, was die Explosion im Schiff ausgelöst hatte. Die Schiffe fuhren damals mit Kohle. Ein unentdeckter Schwelbrand im Kohlebunker habe möglicherweise die Katastrophe ausgelöst, so zumindest die These von Admiral Rickover. Die brennende Kohle habe dann möglicherweise das Stahlschott zum danebenliegenden Munitionsbunker so stark erhitzt, dass sich das dort lagernde Schwarzpulver entzündete und die dort ebenfalls deponierten Granaten zur Explosion brachte. Admiral Rickover ging also von einem unglücklichen Unfall im Innern des Schiffes aus, der sich zufälligerweise gerade dann ereignete, als die USA einen Krieg mit Spanien vom Zaun brechen wollten. Denkbar ist aber auch ein vorsätzliches Verbrechen, bei dem der Brand im Kohlebunker der USS Maine absichtlich gelegt wurde, um eine Explosion zu erzeugen. Denn die Kriegstreiber in den USA wussten, dass mit der Ermordung von 266 eigenen Seeleuten die US-Bevölkerung in Aufruhr gebracht werden konnte. Beweisen kann man eine solche These nicht. Und für viele ist es undenkbar, dass die eigene Regierung ihre Soldaten tötet, um einen Krieg zu beginnen. Aber wer sich lange mit der internationalen Politik beschäftigt, darf ein solch kriminelles Verhalten von Spitzenpolitikern und Militärs nie grundsätzlich ausschließen. Die heute verfügbaren historischen Quellen beweisen, dass in Washington US-General Lyman Lemnitzer im Jahre 1962 in einem streng geheimen Plan mit dem Namen Operation Northwoods vorschlug, vor Kuba ein US-Schiff zu sprengen, um einen Krieg zu inszenieren. Zitat: Wir könnten ein amerikanisches Schiff in der Guantanamo-Bucht in die Luft sprengen und Kuba dafür verantwortlich machen. Die Verlustlisten in den US-amerikanischen Zeitungen würden eine nützliche Welle der nationalen Empörung auslösen. So General Lemnitzer, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs und damit der höchste Offizier im Pentagon. Dieser geheime Plan wurde von US-Präsident John F. Kennedy nicht unterstützt und daher nicht ausgeführt. Operation Northwoods zeigt, dass ein Kriegstreiber immer davon überzeugt ist, dass Gewalt wie auch Lüge erlaubt sind, um den Sieg zu erringen. Das Prinzip Menschheitsfamilie, gemäß dem alles Leben heilig ist, ist einem Kriegstreiber völlig fremd.